Die Aussendung der zwölf Jünger. Markus 6, Vers 7 bis 29. Wir hatten das letzte Mal gesprochen, wie Glaube etwas ganz Gewisses, Festes ist, dann aber auch die Ablehnung Jesu in Nazareth. Und wenn man das entdeckt, das war ja merkwürdig, obwohl Jesus ganz bestimmt etwa im Umgang mit seinen Eltern nie etwas Falsches gemacht hat, hat offenbar das keinen Glauben gewirkt. Das ist ja ganz, ganz erstaunlich, das Phänomen und so. Und viel entdeckt. Aber nun Vers 7. Jesus rief die zwölf zu sich und fing an, sie auszusenden, je zwei und zwei, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg, als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe und nicht zwei Hemden anzuziehen. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun. Und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Und es kam dem König Herodes zu Ohren, denn der Name Jesu war nun bekannt, und die Leute sprachen, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Einige aber sprachen, er ist Elia. Andere aber, er ist ein Prophet wie einer der Propheten. Als es aber Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes hatte nämlich zu Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war, und hielt ihn in Gewahrsam, und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch hörte er ihn gern. Und es kam ein gelegener Tag, als Herodes an seinem Geburtstag ein Festmahl gab für seine Großen und die Obersten und die Vornehmsten von Galiläa, da trat herein die Tochter der Herodias und tanzte und gefiel Herodes und denen, die mit ihm am Tisch saßen. Da sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, ich will dir's geben. Und er schwor ihr einen Eid, was du von mir bittest, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Und sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich bitten? Die sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Da ging sie sogleich eilig hinein zum König, bat ihn und sprach, ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich, auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde sehr betrübt, doch wegen des Eides und derer, die mit am Tisch saßen, wollte er sie keine Fehlbitte tun lassen. Und zugleich schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug sein Haupt herbei auf einer Schale und gab's dem Mädchen. Und das Mädchen gab seiner Mutter, und als das seine Jünger hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Würde man gern jetzt mit der zweiten Geschichte zuerst anfangen, mit dem Ende von Johannes dem Täufer, weil es uns zeigt, wie es um unsere Welt bestellt ist. Diese Welt ist von Gott geschaffen, ist eine wunderbare Welt, wir freuen uns dran, und doch gibt es in dieser Welt unheimliche Mächte, Kräfte, und wir sehen, wie die ringen und sich darstellen. Zuerst noch ein paar Angaben, die man einfach wissen muss. Ganz kompliziert ist es, Bescheid zu wissen mit der Familie des Herodes. Ist ganz kompliziert. Ich weiß nicht, ob das in Ihrer Familie auch so ist, dass zwei Kinder den gleichen Namen haben, dass es zwei Philippus gibt, die beide den gleichen Vater haben. Das macht die Sache nicht gerade unkompliziert. Also nochmal, Herodes der Große war der Tyrann, wenn Sie mal die Geschichte nochmal für sich lesen, in einem Roman, bei Josephus kann man es im Original lesen, hat in einer ganz großen Politik es fertiggebracht, in den großen Unruhen, Cäsars Tod, Augustus wird Kaiser in Rom, durch alle Klippen durchzulavieren und die Macht zu behalten. Er war kein richtiger Jude, er war ein Idumäer, ein Edomiter, wäre heute Jordanier, mit der ganzen Spannung, die das auch mit sich brachte. Es hat aber der Herodes sehr versucht, sich bei den Juden einzuschmeicheln. Also einer, der seine Herrschaft mit Geld erkauft hat, er starb etwa 7 v. Chr, das ist ja das Problem der Zeitumstellung, deckt sich genau mit dem biblischen Bericht. Also 4 v. Chr. Starb er, 7 v. Chr. Ist Christus geboren. Kompliziert, weil da der Mönch, der da den Kalender gemacht hat, ein paar Mal falsch berechnet hat. Er hat zum Beispiel vom Jahr minus 1 auf 0 und Jahr 0 auf 1 hat er nicht die nötigen Zeitabstände gerechnet, hat von minus 1 auf plus 1 gerechnet und so sind ein paar Dinge passiert. So kommen wir genau dorthin, wir kommen auf den Schätzungserlass, dann stimmt auf einmal alles überein. Er hat seine Herrschaft geteilt, ich will jetzt Ihnen nicht alles sagen, was, sondern da gibt es einen Philippus und das ist deshalb problematisch, der war ein Privatier. Der hat keine Herrschaftsaufgaben gehabt. Und dessen Frau, von dem Privatier Philippus, wurde ausgespannt von dem Herodes Antipas. Das war die Herodias. Nicht? Das ist dieses ehebrecherische Verhältnis. Schlagen Sie mal auf, 3. Mose 20. Dann verstehen Sie, was der Johannes angemahnt hat. 3. Mose 20, Vers 21. Wenn jemand die Frau seines Bruders nimmt, so ist das eine abscheuliche Tat. Sie sollen ohne Kinder sein, denn er hat damit seinen Bruder geschändet. Herodes Antipas hat die Herodias seinem Bruder ausgespannt. Besonders makaber ist die Geschichte, weil die Herodias eine Nichte war, von beide. Es war sowieso ein Verhältnis, das nach dem jüdischen Gesetz gar nicht ging. War ja in der Familie Herodes alles drin. Der Herodes der Große hat seine eigene Ehefrau umgebracht. Er hat ja überhaupt eine Menge Leute eigenhändig umgebracht. Herodes Antipas, bloß nochmal, das ist der Herodes, der mit Jesus dauernd zu tun hat. Den Jesus einen Fuchs nennt. Ein blitzgescheiter Kerl, diplomatisch, hatte in Sepphoris, der Metropole von Galiläa, seinen Sitz. Der Sepphoris kommt überhaupt nicht vor. Das ist ja jetzt der Höhepunkt aller Israelreisen, diese tollen Ausgrabungen, Mosaiken in Sepphoris anzusehen. Gar nicht weit weg von Nazareth. Nazareth war ein ganz kleines Kaff, Sepphoris war die Kultur. König Herodes Antipas und gleich bei Kapernaum war die Grenze. Wohin war die Grenze? Deshalb gibt es so viel Zöllner in Kapernaum. Wo war die Grenze? Wenn man mit dem Bus heute von Kapernaum weiterfährt, kommt man an die Jordan. Und da sieht man noch einen Erdhaufen, das ist Julias. Da hat er einen Palast gebaut, nämlich der andere Herodes-Erbe, der hieß auch Philippus. Und das war der Vierfürst, heißt er in der Bibel, der Vierfürst Philippus. Der andere Philippus kommt bloß vor wegen der Herodias, sonst hat er keine Rolle in der Bibel. Und der Vierfürst hat einen weiteren Palast gebaut, in Panias, wo dieses Heiligtum von Pan war, oder in der Bibel Caesarea Philippi. Und dieser hat sehr spät geheiratet. Ist auch ein Bruder gewesen, vom Herodes Antipas, also Stiefbruder. Und wen hat er geheiratet? Die Salome, die Tänzerin. Seine Großnichte. Die hat also bloß Onkelehe gab's da. So schreiben wir es uns im Israelführer. Das ist das Kapitel mit der Onkelehen. Caesarea Philippi, genügt zur Bibel kennen. Jetzt dürfen Sie es wieder vergessen. Steht hinter Ihrer Zeittafel schön drin und so, wer sich dann nochmal ausgiebig damit beschäftigen will, da versteht man manches, warum die Zöllner so eine Rolle spielen. Da oben war es ruhiger. Dieser Philippus war klüger, hat ruhige Politik gemacht. Da gibt es eigentlich keine Auseinandersetzung. Jesus konnte leicht von dem Herrschaftsgebiet von dem Herodes Antipas entweichen in das Gebiet des Philippus hinüber. Auch der hat keine Kinder bekommen. Von der Salome, der starb etwa 3 Jahre nach der Ehe, dieser Philippus. Für die Juden war das alles irgendwo Gottesgericht über diese Familie. Jetzt brauchen wir aber nicht mehr Bibelkunde, wir wollen ja heute Abend noch ein bisschen mehr hören von der ganzen Sache. Warum hat dieser Herodes Antipas eigentlich so eine Abneigung gehabt gegen das Evangelium? Vers 20. Er fürchtete Johannes. Er hat Respekt gehabt vor dem Johannes. Weil er ein, fromm heißt ja in der Bibel eigentlich, weil er ein ganzer Mann war. Ein durch und durch Echter. Ein Verlässlicher. Das war keiner mit Heuchelschein, wo es bloß in der Oberfläche war. Das war ein Überzeugter und ein im Wort Gottes lebender Mann, wo die Tat und das Wort übereinstimmt, war er heilig, von Gott in Besitz genommen. Er hört ihn sehr gerne und er wird sehr unruhig, wenn er ihn hört. Jetzt haben wir eine ganz wunderbare Diagnose der Bibel. Die Bibel zeigt uns etwas im Hintergrund und da verstehen Sie ganz viel in Ihrer Umgebung. Leute, die das Evangelium hören, die aber unruhig werden und die dann wieder ganz fanatisch werden dagegen. Und das ist immer so wichtig zu sehen, wie Leute reagieren. Was hat Johannes denn verkündet? Er hat natürlich sehr deutlich, konkret ins Leben hineingesprochen. Aber was er tut, ist nichts anderes als was einst, jetzt gehen wir mal zurück, der Prophet Elia beim König Ahab und der Isabel gemacht hat. Der einfach zum König ging und sagt, du hast unschuldig Blut vergossen, das ist nicht recht vor Gott. Und zwar unter vier Augen. Nicht irgendwo eine Kampagne gemacht. Übrigens, das ist das typisch christliche Zeugnis, das wir schulden. Das ist auch, meine ich, der politische Auftrag der Christen. Ist mir immer vorbildlich wie der Bodelschwing bei der Sache der Tötung der Behinderten zu Hitler persönlich ging und unter vier Augen das gesagt hat, als die ersten Vermutungen auftauchten. Er sagt, es ist nicht recht vor Gott. Und hat es durchgeritten, bis er mit dem Leibarzt Hitlers das so weit brachte, bis die Aktion abgeblasen wurde. Es sind etwa 100.000 oder 140.000 umgebracht worden, aber hat durchgemacht, wenn man es nochmal liest, in den Biografien vom Fritz von Bodelschwing. Das ist ungemein eindrücklich. Zu Verantwortlichen zu gehen, selbst zu einem Diktator und ihm zu sagen, was du tust, ist nicht recht vor Gott. Das hat der Johannes gemacht gehabt. Ins Gewissen reden. Kampagnen zu machen ist eine ganz schwierige Sache. Wir meinen immer, müssen wir Öffentlichkeit mobilisieren, auf Straßen setzen und Demos machen und so. Das ist ja immer ein Machtmittel, sondern das Urmittel der Propheten war, das Unrecht beim Namen zu nennen. Überhaupt auch für Sie ein Tipp, wenn Sie irgendwo Probleme haben, dass er, ich gehe zu den Menschen und sage, ich kann das nicht und ich nenne es ihm dort, wo er es eigentlich auch im kleinsten Kreis erkennen könnte und zur Einsicht kommen könnte. Der Johannes hat gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders nimmst. Noch kurz für die Bibelkenner ist natürlich nur eine Frage, warum steht das im Mosebuch so klar? Es war doch beim Ableben des Bruders gerade gefordert, die Frau des Bruders, den Bruder zu heiraten. Stimmt, das war die Leveratsehe. Aber solange er lebt, ging es um das Verhältnis. Wird genau gleich geachtet, wie du sollst nicht bei deiner Mutter oder bei deiner Tante oder was liegen, und vor allem nicht das Zerbrechen einer Ehe. Das ist in der Bibel ganz streng. Und das war hier genannt und das war der Grund. Genügt zum Zusammenhang zu verstehen. Und Johannes hat es dem gesagt, jetzt wissen Sie natürlich auch, dass dieser Herodes Antipas, so arger ein Fuchs war, sicher auch ein Gefangener der Herodias war. Das war sicher ein raffiniertes Weib, die hat ja, viele Frauen verstehen das, wie man Männer einwickelt. Und die hat ihn gepackt und der war natürlich ein willfähriges Werkzeug. Und wir sehen aus der ganzen Geschichte, die Herodias war ja eigentlich die, die den Johannes richtig gehasst hat. Der Herodes ist mitgeschrieben, wir haben einen ganz ähnlichen Fall beim Ahab. Der König Ahab in Israel, in Nordreich, Samaria, war ja eigentlich in vielen Dingen auch nie richtig klar, was er tun soll. Er war ein bisschen offen für diese ganze Predigt, die der Elia bringt, aber die Isabel, die war gewissenlos. Und die Isabel hat ja auch bei der Tötung von dem Weingärtner Naboth die Siegel besorgt und gesagt, ich schreibe die Brief, ich drücke mal was noch Siegel hinten drauf und ich mache das für dich fertig. Ganz erschütternd, Sie wissen, welche hohe Meinung ich von Frauen habe, aber wie unheimlich das sich auch verkehren kann und wie schlimm das wird, wenn Männer ganz in unheimlich bösen Dingen nur noch von bösen Frauen getrieben sind. Und das ist hier beim Herodes Antipas, der natürlich auch ein ganz gerissener Schuft war, ein Schurke war, gewissenlos. Man sieht es auch bei den Ausgrabungen in Sepphoris ganz deutlich, da gibt es kein biblisches Motiv. Das ist alles nur griechische Sagenwelt oder römische Sagenwelt in den Mosaiken und so. Ganz alles Heidenbilder. Ein Mann, der wo ganz anders gelebt hat als Volk Israel. Und die Spannung ist natürlich da drin, deshalb kommt es aber Jesus nie vor, der Ort Sepphoris. Da ist Jesus nie hin. Also, es ist unser Auftrag, Dinge beim Namen zu nennen. Und jetzt ist so, wir haben in dieser Welt nicht zu erwarten den Beifall. Das ist eine ganz falsche Vorstellung, auch als Christen nicht. Wenn man heute versucht, ich freue mich, dass so viele junge Leute da sind, es kann nie unser Ziel sein, dass wir den Beifall der Menschen bekommen. Wenn wir nur denken, welche unheilvollen Entwicklungen wir schon in Deutschland in unserem Jahrhundert hatten, wenn die Kirche immer das macht, was der Beifall der Menschen bringt, ist mal grässlich. Wir müssen von der Wahrheit herkommen. Und wir müssen bloß suchen, wie können wir unseren Auftrag erfüllen in einer menschlich guten Weise und das erste Wahrheit ins Gesicht sagen. Und zwar möglichst unter vier Augen. Auch einem Tyrannen. Dass es Gewissen bei dem Herodes Antipas anspricht, sehen Sie im Vers 16, dass er dann zugibt, den ich enthauptet habe. Er hätte ja sagen können, ich bin in eine ganz blöde Zwangslage gekommen. Es war vor seinem Gewissen völlig deutlich, ich bin schuld am Johannes. Und das hat in seinem Gewissen so gebohrt, dass er, als die erste Kunde von Jesus kommt, sofort spontan denkt, das ist der Johannes wieder. Den hat Gott wieder auferweckt. Ich habe Ihnen ja immer gesagt, Sie kennen das schon von früheren Bibelstunden oder so, die meisten Menschen, die Gott davonlaufen, haben unheimliche Angst vor Gott, wegen unbereinigter Schuld. Und ich meine, dass wir als christliche Verkündiger viel zu wenig von der Vergebung Gottes reden. Die meisten Menschen haben da angeschlagenes Gewissen. Und wenn Glocken läuten, werden die daran erinnert, auch an viele schuldhafte Vorgänge ihres Lebens. Das ist auch der Grund, warum ich manche notvolle Entwicklungen unseres Volkes gar nicht aussprechen will, weil ich Leute nicht dauernd bedrängen will, sondern ich will Vergebung verkündigen und ich freue mich, wo Menschen die Vergebung Gottes ergreifen und ihr Leben reinigen. Weil man oft nachts nicht mehr schläft und man kann es nach außen im Gespräch gar nicht zugeben, dass das Verhalten falsch war. Deshalb ist auch die Argumentation so blöde. Im Gewissen redet Gottes Wort. Und selbst ein Herodes Antipas, der wirklich ein gerissener Schurke und Politiker und Diplomat war, hat genau gewusst, dass es nicht recht war, was geschehen war. Und das müssen wir einfach wissen, wenn wir Zeugen Gottes sein wollen. Wir sehen ja unsere eigenen Schulden, können es in unserem Leben genauso sehen. Keiner von uns steht höher oder ist besser als andere, sondern wir leben von der Gnade. Und das ist die Botschaft. Ich möchte auch hier an dieser Stelle sagen, das ist auch bei mir ein Dauerbrenner, dass der Johannes der Täufer immer bei den Christen schlecht wegkommt. Ich weiß nicht warum. Der Johannes der Täufer war ein ganz großer Prophet. Jesus hat ihn sehr herausgehoben. Er ist der Größte von allen, die von Frauen geboren sind, bis zum Kommen Jesu. Und dass das ein finsterer Mann war, das werden die nimmer behaupten, die den Grünewald-Altar besichtigt haben. Auch hier der herrliche Zeuge auf Jesus. Dass er Sünde beim Namen nannte, das Auftrag der Kirche. Karl Hartenstein, unser württembergischer Prälat in Stuttgart, hat 1952 in seiner Offenbarungsauslegung geschrieben, es wird das Ende sein des Antichristen und der Verführung der Kirche, wenn sie nicht mehr den Mut hat, Sünde und den Sünder zu strafen und beim Namen zu nennen, sondern bloß noch meint, sie müsste die Welt zügeln und leiten. Sie fragt, haben wir noch die Kraft zu sagen, was nicht recht ist? Also der Johannes ist kein Finsterling, dann kommt die Frage, ja, hat er nicht gezweifelt? Ich behaupte ja immer, das ist ein Missverständnis. Johannes hat nie gezweifelt. Er war kein Rohr, das der Wind bewegt, war ganz klar auch im Martyrium. Seine Jünger sind bis zum Schluss bei ihrem Meister geblieben, obwohl er gesagt hat, ich muss abnehmen, er muss wachsen. Er hat sie weitergewiesen, die Jünger gingen nicht. Fünf Jünger, ich habe es extra nochmal aufgeschrieben, ich konnte es auch nicht behalten, sind Johannes-Jünger, die dann mit Jesus zogen, Andreas, Petrus, Johannes, Philippus und Nathanael. Seht am Anfang des Johannes-Evangeliums, sind Johannes-Jünger gewesen, aber es hat sogar bei anderen noch länger gedauert, wir finden beim Paulus noch Gemeinden von Johannes-Jünger, die nichts von Jesus wussten. Die haben sich sehr lange gehalten, und zwar ein Problem, das hat den Johannes im Gefängnis beschäftigt. Warum geht er nicht zu Jesus? Und hat gesagt, geht doch zu Jesus, fragt ihn doch selber, ob er der Messias ist. Er muss euch doch überzeugen. Jesus sagt, ja, sag's Johannes, was er seht, meine Jesus-Taten. Also Johannes war ein großer Zeuge, und auch hier bis zum Schluss. Und jetzt wollen wir noch kurz das Geschehen sehen, damit wir merken, es bleibt in dieser Welt auch für Zeugen der Wahrheit nichts anderes übrig, als das Martyrium. Martyrium heißt, um der Wahrheit, die Gott uns aufgetragen hat, zu leiden. Dieses Jahrhundert der Menschenrechte ist gleichzeitig das Jahrhundert, in dem mehr Menschen als je zuvor um des Zeugnisses des Evangeliums willen ihr Leben gelassen haben. In diesem 20. Jahrhundert. Wir haben lange dran gedacht in Russland, aber was heute in den islamischen Ländern sich abspielt, das erfahren wir in den Zeitungen nicht. Wir erfahren das, wenn ein Geschäftsmann da zum Tod verurteilt wird. Aber können Sie sich vorstellen, was in dem gleichen Iran passiert, wenn einer Jesus als den Sohn Gottes bekennt? Und die Geschehnisse sind sehr bedrückend. Aber auch was in China in diesem Jahrhundert lief, in vielen Ländern Asiens, was in Deutschland ablief, dann im Kommunismus und überall. Das Martyrium ist aufgetragen, wir hatten bei der Offenbarungsauslegung das, dass am Ende die Märtyrer da in der Mitte des Heiligtums hervortreten, die um Jesu Willen gelitten haben. Wir wissen auch, dass das Zeugnis der Märtyrer das größte, machtvollste Zeichen des Evangeliums ist. Gell? Schneider in dicken Sheets, waren ja einige von Ihnen dabei, wo wir die Todeszelle von Schneider im KZ bei Weimar angesehen haben, die Gedenkstätte und so, ist da erschütternd. Der hat am Ostertag noch hinausgerufen auf den Appellplatz, der Herr ist auferstanden. Ein kühner Zeuge Jesu. Und es sind viele, an die wir denken wollen, Helmut James Graf von Moltke und andere, um des Evangeliums willen. Des Zeugnisses, nicht um gewalttätigen Widerstand. Haben alle keine Waffen in die Hand genommen, haben nicht gegen Hitler gekämpft. Des Wortes willen. Gelitten. Und jetzt noch kurz, wie das abläuft. Die Szene können Sie sich so richtig vorstellen. Das ist ein Machaerus, die Festung, das hat der Josephus festgehalten. Übrigens interessant, wie das alles mit den anderen Berichten auch übereinstimmt. Machaerus ist eine dieser Fluchtburgen von Herodes, wie das Herodion. 20 Kilometer südlich von Madeba, wo diese Karte ist, auf der jordanischen Seite, auf der Höhe des Toten Meers etwa gegenüberliegend. Man hat zwei Festsäle dort ausgegraben. Genau das entspricht hier, wo die immer raus und rein kommt. Die Herodias, dann geht sie raus, die haben die Frau wahrscheinlich im anderen Festsaal gefeiert. Und jetzt können Sie sich vorstellen, die Männer waren stockbesoffen. Wie feiert man sonst eine Party durch die Jahrhunderte hindurch? Und was die Salome hier tut, ist natürlich ein abgekartetes Spiel. Macht sie einen Bauchtanz, macht sie einen Striptease oder was sie macht. Jedenfalls einen Tanz, der die Männer geil macht. Im Ursinn des Wortes. Und der Herodes Antipas kommt richtig in Stimmung und sagt, du kriegst, was du willst. Ist natürlich ein Großmaul. Weil ihm sowieso keiner traut, muss er noch dazu schwören. Keiner glaubt ihm, was er sagt. Ist auch typisch. Jesus sagt, eure Rede sei ja, ja, dann muss man euch glauben. Dann müsst ihr überzeugend sein. Ist alles so toll beschrieben. Und die Herodias hat von hinten alles gesteuert. Es war natürlich ausgerechnet, der Plan ging auf, dass eine junge Frau, die Herodias war zwischen 12 und 14 Jahren, dem Wort nach ist sie genau die gleiche wie die Tochter des Jairus im Alter. Zwischen 12 und 14 im Alter, wo man Israel verheiratet wurde damals. Schickt er die rein, lässt die tanzen. Salome. Entschuldigung. 12 bis 14, ja. Und lässt die tanzen drin. Und natürlich, die rennt raus. Mami, was soll ich sagen? War alles klar. Geh rein und sag, jetzt sofort. Nicht, dass du morgen, wenn du den Kater hast, anders überlegst. Jetzt muss es überhaupt her. Und er ist gefangen vor seinen Leuten, eigentlich eine tragische Gestalt. Und so endet das Leben dieses wunderbaren Zeugen. Schon erfüllt im Mutterleib von dem Heiligen Geist. Für uns eine ganz klare Sache, wir haben der Welt nicht den Beifall der Menschen zu suchen. Nie. Sonst wird das Zeugnis verlogen und falsch. Jetzt gleich auf einer Schale. Also furchtbar makaber, da gibt es ja so schöne Bilder, von wem sind sie, vom Rubens oder was, da wie die das Ding da, den Kopf da trägt und das Blut da fließt. Das Erschütternde ist mir ja immer, die Herodias wurde ja nicht glücklich, nicht? Die Herodias, auch mit ihrer ganzen Machenschaft. Es wird kein Mensch glücklich, der den Weg der Sünde geht, weil der Teufel immer mit Falschgeld bezahlt. Die Herodias hat das ganze Leben gekämpft, um ihre Beziehungen abzudecken. Ist ja nachher gar nicht anders beim Herodes Agrippa, wo der Paulus nochmal im Gefängnis von Caesarea gegen diese Leute redet, wo er auch von der Keuschheit redet. Wir wollen das nicht thematisieren, aber es liegt eine ganz große Not in unserer Welt da drin. Die ganze Verlogenheit auch in unserer Presse, wenn die ganzen Kampagnen von Clinton und so kommen. Es ist eine ganz große Verlogenheit, wo alle wieder schreien. Sondern das Schlimme ist, dass es kein Glück gibt für den, der außerhalb der Ordnungen Gottes steht. Und Gott will uns segnen mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Und darum ist es so wichtig, dass man die Wahrheit ausspricht. Und es ist mir so wichtig, gestern Abend hat mir eine Frau angerufen, sagt, sie kennen mich nicht, sie haben mich mal konfirmiert im Jahr 1967. Vor 2 Jahren bin ich ausgestiegen und habe angefangen, den Weg mit Gott zu gehen. Mein ganzes Leben ist ein Trümmerfeld und habe furchtbar viel. Und seit 2 Jahren habe ich zum Frieden gefunden. Das war so ein großes Erleben. Ich kann mir die Person nicht mehr erinnern an so ein Kind. Wo Menschen einmal wieder sagen, Mensch, es war also so wirre Zeit, die letzten 30 Jahre meines Lebens. Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre und Liebe und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt. Unbefriedigt zurück. Das zeigt uns das Wort Gottes und dass wir uns nicht anpassen müssen. Aber wir sind nicht die Richter, wir sind nicht die Kontrolleure der Welt, sondern wir sind die Zeugen, denn die Menschen helfen, wo das Leben ist, Boden des Lebens und der Freude. Damit können wir dies abschließen vom Johannes und kommen jetzt zur Sendung noch der 12 Jünger. Jesus sendet uns in diese unheimliche Welt. Man könnte sagen, wie sollen die 12 Jünger das machen? Die sind ja gar nicht trainiert, haben keine besondere Ausbildung. Das Entscheidende unseres Dienstes ist, jeder, der von Jesus berufen wird, wird ja gesandt. Mit der Himmelfahrt geht dieser Sendungsbefehl an alle Christen. Wir haben eine Verantwortung für die Welt. Was wir tun können, ist, wir sind Menschen, die Jesus vor den anderen bekennen. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. In einer Welt, die Macht und Liebe Jesu leugnet, sind wir seine Zeugen. Wir tun diesen Dienst, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, nie allein. Wer ihn allein tut, wird schnell ermüden, 2 und 2. Das wäre das Optimalste, wir würden so machen, wie Jesus es getan hat. Schon beim Gemeindedienst machen wir es nicht so. Aber es ist sicher richtig, ich brauche Gemeinschaft, sonst erliege ich an der Sache. Ich brauche jemanden, der mit mir geht, der die Schwierigkeiten dieses Dienstes mit mir trägt. Johannes war allein, er hat die Freunde um sich gehabt, es war schwer, allein zu sein. Dann sagt ihnen Jesus, sie sollten nichts mitnehmen. Das ist ein ganz toller Rat. Susanne Hutter reist Ende Februar nach Nepal aus. Man muss heute viel nehmen, aber irgendwo muss man sagen, jetzt reicht's, sonst belastet man sich mit all dem Gepäck noch für seinen Dienst. Es gab immer wieder große Leute, die gesagt haben, so, ich nehme gar nicht mehr viel mit. Wenn sie anfangen, sorgen, welche Medikamente brauche ich und für was muss ich alles vorsorgen, sie können nicht vorsorgen. Sie können nur in allem Dienst, jetzt nicht bloß der, wo hinausgeht in die Welt, sondern überhaupt für unsere Stellung hier aufpassen, Wir tragen uns kaputt an den vielen Dingen und beschweren unser Herz. Wir haben manchmal Durchblick, es wäre alles viel einfacher, wenn man es uns leichter machen würde. Sie müssen wissen, wo Sie sich unterscheiden, durch einen einfachen Lebensstil. Jesus hat den guten Rat gegeben, ihr braucht nicht vorsorgen. Kein Geld im Gürtel, ja woher kommt denn das Geld? Gott wird seine Boten versorgen. Keine Tasche, kein Proviant, nichts für den morgigen Tag vorsorgen. Wohl aber Schuhe, nicht zwei Hemden. Die Gastfreundschaft sollen sie annehmen, aber wo sie unerwünscht sind, sollen sie auch weiterziehen. Sie brauchen sich niemand aufdrängen. Dieses Leben aus dem Glauben heraus, das ist schon eine ganz wichtige Sache. Harry, jetzt haben wir doch gesprochen, du musst am Sonntag die Kinder erzählen vom Georg Müller. Student in Halle gewesen, jetzt möchte ich es doch hier nochmal tun, jetzt am Sonntag fast erzählt, weil wir davon gesprochen haben, diese Boten Gottes am Sonntag mit dem irdenen, im irdenen Gefäß, die den Schatz tragen. Georg Müller war eigentlich ein sehr lustiger und weltzugewandter Mensch und ist dann durch einen Bibelkreis zu einem bewussten Glauben zu Jesus gekommen, ist nach England gekommen und hat dort in Bristol diese Kinderheime aufgebaut. Vielleicht haben Sie Biografie von Pearson daheim stehen. 2000 Kinder, Waisenkinder hat er dort aufgenommen. Häufig am Abend nicht gewusst, was morgens die Kinder essen. Und zwar ein eiserner Grundsatz von Georg Müller. Nie um Spenden zu bitten. Nie. Nie auch in einer Publikation zu erwähnen, wir brauchen hier Geld. Georg Müller hat so radikal durchgefochten wie niemand anders mehr. Und die ganzen Missionswerke des 19. Jahrhunderts, die auf der Tradition von Georg Müller entstanden sind, die nennen sich ja Glaubensmissionen. Da wird immer missverstanden und sagt, die wollen der andere der Glauben abschaffen. Nein, da hat man dem Missionar gesagt, wir können euch nicht versprechen, welchen Gehalt ihr kriegt. Wer mit uns rausgeht, muss warten, was Gott gibt. Die größte Mission heute, die Sudan Interior Mission, die gibt jetzt auch wieder Festgehälter, mit denen wir auch unsere Leute oft rausschicken. Ich glaube, 2000 Missionare in aller Welt, die dann Äthiopien sind, sind Glaubensmissionen. Die Afrika-Inland-Mission, Afrika-Inland-Kirche, aber auch bis hin nach Malawi, und sind alles Glaubensmissionen bei Livingston entstanden, die alle gesagt haben, wenn Gott uns versorgt, wird er es machen, wenn er uns hungern lässt, ist seine Sache. Aber wir wollen nicht über Geld reden. Hudson Taylor, Chinas Inland-Mission, es wird nie über Geld gesprochen. Sie haben Pläne gemacht, mehr und mehr, das nächste Jahr doppelt so viele Missionare aussehen, aber wussten nicht und nie geplant, woher das kommt. Sie sind auf die Knie gegangen und haben gebetet. Und dieses Prinzip ist ein, gerade wenn man das liest in der Biografie von Georg Müller, so ungeheuer eindrucksvoll. Er hat dann zu den Brüdergemeinden gehört, wir würden heute sagen zu den Wiedennestern-Brüdern. Es gibt ja in der Neckarstraße beim Stöckachter und so eine Gemeinde im Hinterhof, die zu diesen Brüdern gehört, mit denen wir sehr eng und herzlich verbunden sind. Dieses Prinzip ist entscheidend wichtig. Und das wollte ich noch zum Sonntag eigentlich erzählen. Der Georg Müller war ein labiler Mensch. Es ist eigentlich schön, dass das dasteht. Er sei mal fuchsteufelswild geworden, weil das Fleisch im Sonntagsessen nicht richtige Wärme gehabt hätte. Und dann steht bei dem Pearson da drin, weil er so schwach war und an seiner Art selber litt, hat er sich ganz auf die Stärke Jesu verlassen. Das war gerade der Grund. Darum hat er so gesagt, nur er kann es tragen, Jesus, mit seiner Gnade kann mein Werk durchführen. Weil er immer wieder an sich verrückt wurde. Und wie heißt es auf seinem Grabstein, Harry? Du hast gestern gesagt. Ja. Und da hat er gemeint, an seine eigenen Fehler hat er gelitten. Und hat immer wieder neu die Gnade Jesu ergriffen. Aber auch in den ganzen Prüfungen, das hart dran runterging, wo man verzweifeln will und sagt, es klappt nicht. Schön, dass der Dienst Jesu darin ruht. Und Sie werden wieder das Gesetz finden, wie dann alle großen, von Gott gesegneten Werke durch manche Prüfungszeiten durchgingen und nicht mit Sicherheiten rechnen können, sondern wo sich zeigen muss, ob Gott hinter dieser Arbeit steht und sie bestätigt. Und ob Gott sie auch heute noch trägt. Was ist das Predigtthema? Sie zogen aus und predigten Umkehr. Das ist das Urthema, das hatten wir Markus 1 als die Mitte des Evangeliums. Wendet euch zu Jesus zu. Da ist die Hand Gottes ausgestreckt. Nicht das Wort Buße. Ihr hört es immer falsch als Knöllchen an der Windschutzscheibe und so. Nicht Strafpredigen, sondern das heißt die Einladung, du darfst dein altes Leben aufgeben. Wenn heute Nacht diese Frau hingerichtet wird in den USA, das hat mich ungemein beeindruckt, dass Gott heute einem Menschen diese Freude und diesen Frieden schenken kann. In diesem Gefängnis. Ist doch gewaltig. Gell? Und diese Umwandlung, Sie haben es alle gelesen und Fernsehen gesehen und so weiter, ist einfach groß, das ist Umkehr. Die macht nicht den Eindruck, dass er unglückliches Leben ist. Sie sagt, ich habe alles gefunden. Ihr könnt mich hinrichten. Ein Mensch, dessen Leben so durch Drogen und Sex und alles zerstört war. Und das ist dieses Angebot. Es tut einem bloß leid, dass es so wenig deutlich wird. Ich glaube, dieser Tod noch einmal hat viele Menschen zu denken. Aber selbst heute der Artikel in der Stuttgarter Zeitung so klar geschrieben, was Leben ist. Wie diese Frau das gefunden hat. Vielleicht manche ein bisschen mit spöttischem Unterton. Aber jeder kann es mit Händen sein. Hier ist ein Mensch, der Frieden gefunden hat, nicht mal sich auflehnt. Sonst sagt, könnt ihr es tun. Hat noch gebetet um Gnade, aber sagt auch, lebenslange Haft ist ja auch nicht angenehm. Und gar nichts geleugnet von dem Verbrechen, sondern das ist so. Aber mein Leben ist verändert. Und da kann der ungläubige Mensch dann nur sagen, das ist ein Theater oder was macht die? Aber es ist ja was verändert. Sie braucht ja keine Drogen mehr. Und sie ist ein glücklicher Mensch geworden. Das ist Umkehr. Umkehr ist möglich, weil Jesus nicht bloß die Gedanken ändert, sondern das Wesen und auch alle Gebundenheiten. Und da steht, von Trieben viele böse Geister aus. Die Macht des Bösen ist eine Realität. Jeder, der in der Erziehung zu tun hat, wir treiben keine Geister aus, damit irgendwelche Praktiken, keine Angst. Aber Sie können es ganz genau merken, dass es Mächtigkeiten sind, wird in der Bibel oft beschrieben, dass es Kräfte gibt. Und wenn uns Jesus nicht bewahrt, fallen wir alle auch unter diesen Mächten. Wir wissen ja auch, dass es Gespräche gibt, wo es gut ist, es betet jemand für uns um Schutz, während wir diese Gespräche führen. Und es gibt ungeheuer dunkle Mächte, die Menschen bestimmen. Aber dass Jesus stärker ist als die dunkelste Macht. Und übrigens jetzt nochmal, wer hat die Kraft? Jesus hat die Macht, die Vollmacht, und er gibt sie uns, wo wir ihn darum bitten. Aus dem Gebet kommt die Vollmacht, und Sie dürfen lösen. Kommen ja oft vor Problemen, sagen, was ist da, ich komme in Verhältnisse, da ist jemand ganz schrecklich gebunden an ganz schlimme Praktiken und okkulte Dinge. Durch das Anrufen des Namens Jesu wird er frei. Aber es gibt diese schrecklichen Fälle in der Seelsorge. Ich erinnere mich an ein Gespräch, wo ich sage, sagen Sie es doch nach. Ich sage, ich kann das nicht. Ja, sagen Sie Jesus. Kann ich. Wenn Sie einfach merken, wenn Menschen so gebunden sind, dass sie dieses Rufen nach Befreiung nicht sprechen können. Nur, sie brauchen nichts anderes. Meinen wir immer noch, ich brauche nur welche Praktiken. Frau Schenk, Sie wissen es aus Paraguay und alles, diese schrecklichen Gebundenheit, wenn Sie dort in der evangelistischen Arbeit wieder erleben, wie unheimlich diese Mächte sind, aber durch das Gebet werden sie gelöst. Wir wollen uns von allem anderen fernhalten, als ob das irgendwelche Kräfte der Hände wären, da wären wir in der Magie wieder drin, sondern es ist das Anrufen des Namens Jesu. Im Lukas-Evangelium, Lukas 10 erzählt, wie die Jünger begeistert dann zurückkamen und sagten, Herr, sind uns auch die bösen Geister untertan, und Jesus die Jünger extra daran erinnern und sagt, passt auf. Nicht eure Siege, nicht eure Erfahrungen sind das, was euch zur Freude motiviert, sondern dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, dass euch Jesus hält und trägt und dass ihr seine Zeugen seid. Und so will ich sie ja heute entlassen und will sagen, sie stehen in ihrer Umgebung in ganz schwierigen Beziehungen drin. Sie dürfen Menschen diese Befreiung anbieten, eine Umkehr, eine Erneuerung. Du hast es dann bei einem Russland-Aussiedler erlebt. Ist es heute passiert oder neulich, dass die da zum Glauben gekommen sind? Das ist doch herrlich, Harry. Wenn man das so erleben darf und sagt, da haben Menschen das ergriffen, ich kann die Leute nicht beschützen. Die müssen ihren Weg mit Jesus weitergehen. Aber was ganz herrlich ist, das geschieht. Umkehr, Erneuerung, Leben. Noch ein Wort zu diesem Kranke, Salben. Ich meine ja immer wieder, diese Salben mit Öl ist auch ein Stück Medikamentöses. tun, wie es die ärztliche Mission immer wieder tut, steht in Jakobusbrief auch mit Ölsalben, Sie dürfen es auch so tun, ich habe da gar keine Dinge, da was anderes, aber ich kann es auch so verstehen, und machten sie gesund, Gesundung durch Gebet. Gebet gefällt Gott, viele Wunder zu wirken, und wir haben sehr viel erlebt in sehr vielen Krankheitsnöten, wahrscheinlich jeder, der hier sitzt, große herrliche Wunder Gottes. Wir können Gott nicht zwingen, aber wir wissen auch, dass er sich verherrlicht unter uns und dass wir viel Grund haben zum Loben und zum Danken. Und so steht das nebeneinander, Johannes, der Märtyrer und die 12 mit der Vollmacht und dazwischen liegt unser Dienst. Ich hoffe, dass Sie viel wirken können, gerade in den Plätzen, wo Sie stehen und leben, weil der Herr Sie gebraucht zu seinem Zeugnis.